Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir fahren fort in unserer Reihe aus dem Buch Jesaja und wollen uns heute unter einen etwas längeren Abschnitt stellen, Kapitel 10, ab Vers 5. Und dann lesen wir bis zum Ende des Kapitels. Jesaja 10, ab Vers 5. Wehe Assyrien, der Rute meines Zorns, der in seiner Hand den Stock meines Grimms trägt. Gegen eine gottlose Nation werde ich ihn senden, und gegen das Volk, dem ich zürne, will ich ihn aufbieten, damit er Beute macht und Raub holt und es zertritt wie Kot auf der Gasse. Aber er meint es nicht so, und sein Herz denkt nicht so, sondern er nimmt sich vor, Völker umzubringen und auszurotten, und zwar nicht wenige. Denn er spricht: Sind nicht alle meine Feldherren Könige? Ist nicht Kalne wie Karkemisch, Hamat wie Arpad, Samaria wie Damaskus? Wie meine Hand sich der Königreiche der Götzen bemächtigt hat, deren Götterbilder doch mächtiger waren als die von Jerusalem und Samaria, und wie ich es mit Samaria und ihren Götzen gemacht habe, sollte ich es nicht auch mit Jerusalem und ihren Götzenbildern so machen? Und es wird geschehen, wenn einst der Herr sein ganzes Werk am Berg Zion und an Jerusalem vollendet hat, so will ich Vergeltung üben an der Frucht des überheblichen Herzens des Königs von Assyrien und an dem Trotz seiner hochfahrenden Augen. Denn er sprach: Durch die Kraft meiner Hand habe ich es vollbracht und durch meine Weisheit, denn ich bin klug. Ich verrücke die Grenzen der Völker und ihre Vorräte plündere ich und stürze wie ein Starker die Thronenden hinab. Meine Hand hat nach dem Reichtum der Völker gegriffen wie nach einem Vogelnest. Und wie man verlassene Eier zusammenrafft, so habe ich die ganze Erde zusammengerafft. Und keiner war da, der mit den Flügeln schlug, den Schnabel aufsperrte und piepte. Rühmt sich auch die Axt gegen den, der damit haut? Oder brüstet sich die Säge gegen den, der sie führt? Als ob der Stock den schwänge, der ihn aufhebt. Als ob die Rute den erhöbe, der kein Holz ist. Darum wird der Herrscher, der Herr der Herrscharen, unter die Fetten Assyriens die Schwindsucht senden und unter seinen Edlen einen Brand anzünden wie Feuersglut. Und das Licht Israels wird zum Feuer werden und sein Heiliger zur Flamme. Die wird seine Dornen und Disteln an einem einzigen Tag verbrennen und verzehren. Und er wird die Herrlichkeit seines Waldes und seines Fruchtgartens mit Stumpf und Stiel ausrotten, dass es sein wird, wie wenn ein Kranker dahin sieht. Und der Überrest der Bäume seines Waldes wird zu zählen sein, sodass ein Knabe sie aufschreiben kann. Und es wird geschehen, an jenem Tag wird der Überrest Israels und das, was vom Haus Jakobs entkommen ist, sich nicht mehr auf den stützen, der ihn schlägt, sondern er wird sich in Wahrheit auf den Herrn verlassen, auf den Heiligen Israels. Ein Überrest wird sich bekehren, der Überrest Jakobs zu dem starken Gott. Denn wenn dein Volk, o Israel, wäre wie der Sand am Meer, so wird doch nur ein Überrest von ihm sich bekehren. Denn Vertilgung ist beschlossen, die einherflutet in Gerechtigkeit. Denn ein Vertilgen, und zwar ein festbeschlossenes, wird der Herrscher, der Herr der Herrscharen, inmitten der ganzen Erde ausführen. Deshalb spricht der Herrscher, der Herr der Herrscharen: Du, mein Volk, das in Zion wohnt, fürchte dich nicht vor Assyrien, das dich mit der Rute schlägt und seinen Stock gegen dich erhebt nach der Weise Ägyptens. Denn nur noch eine ganz kleine Weile, so ist der Grimm vorüber, und mein Zorn wendet sich zu ihrer Vernichtung. und der Herr der Heerscharen wird eine Geißel über ihn schwingen, wie er Midian schlug am Felsen Oreb. Und sein Stab wird über dem Meer sein, und zwar wie er ihn einst gegen Ägypten erhob. Und es wird geschehen an jenem Tag, da wird seine Last von deinen Schultern weichen und sein Joch von deinem Hals. Ja, das Joch wird zersprengt werden wegen der Salbung. Er kommt über Ajat, zieht durch Migron. Bei Michmas legt er sein Gerät nieder. Sie ziehen durch den Engpass. Geba sei unser Nachtquartier. Rama erzittert. Das Gibeah Sauls flieht. Schreie laut, du Tochter Galim. Horche auf, Laisha. Elendes Anatot. Madmena flieht, die Bewohner Gebim suchen Zuflucht. Noch heute wird er sich in Nob aufstellen. Er wird seine Hand gegen den Berg der Tochter Zion schwingen, gegen die Höhe von Jerusalem. Siehe, da haut der Herrscher, der Herr der Herrscharen, die Äste herunter, mit furchtbarer Gewalt. Die Hochgewachsenen werden abgehauen und die Erhabenen erniedrigt. Und er schlägt den dichten Wald mit dem Eisen nieder und der Libanon fällt durch einen Mächtigen. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus. Vor einer Woche auf dem Heimweg hatte ich das Vergnügen, kurz mal das Ulmer Münster zu besichtigen. Ich muss schon sagen, das ist wirklich ein beeindruckendes, ein gewaltiges Bauwerk, von außen ebenso wie von innen. Der höchste Kirchturm der Welt, dazu ein riesiges Kirchenschiff, von großen Säulen abgestützt und von vorn bis hinten vollgestellt mit Sitzbänken. Wie ich da so durchgegangen bin, habe ich seitlich an einer Säule so eine kleine Kanzel entdeckt. Mit all den üblichen landeskirchlichen Gottesdienstelementen geschmückt. Und vor dieser Kanzel, so quer aufgereiht, eine Handvoll Bänkchen. Das war, wie mir schien, der Teil, der für den normalen Gottesdienst reserviert ist. Und selbst wenn es nicht so wäre, war das doch ein ziemlich eindrückliches und treffendes und bedrückendes Bild. Für den eigentlichen Zweck, für den dieser und andere Bauten ursprünglich errichtet wurden, genügt heute eine kleine Nische. Der Rest ist nur noch toter und kalter Stein. Ja, es ist offensichtlich, dass sich die christliche Kirche in unserem Land und in Europa überhaupt in einer wenig beneidenswerten Lage befindet. Sie ist von innen geschwächt, ausgehöhlt durch alles, was sich im Laufe der Zeit an Übeln in Lehre und Leben angesammelt hat. Sie ist von außen angefeindet von der Welt und ihren Ideologien und Religionen. Ja, wenn wir den Blick über unseren eigenen Tellerrand hier mal hinausrichten und hinausblicken ins Land, dann stellen wir uns doch manchmal die Frage, war es das mit dem Christentum hier? Ist das Wenige, was wir hier und da noch sehen, alles, was übrig geblieben ist? Wie soll dieser kleine Rest bestehen können? Hat Gott uns vielleicht unserem Schicksal überlassen? Die gleiche Frage stellte sich das Volk Gottes zur Zeit Jesajas auch. Und die waren in einer noch viel schlimmeren Situation. Die sahen sowohl den inneren Zerfall, den Zerfall aller gottesdienstlichen Ordnung in Israel, aber die sahen sich auch der größten Macht und Nation der damaligen Welt gegenüber, dem Assyrischen Reich. Das war die Situation, die sie täglich mit eigenen Augen sehen konnten und die ihnen auch im Wort Gottes vor Augen gestellt wurde. Sie hatten gerade durch Jesaja schon sehr eindrücklich vom kommenden Gericht gehört und ebenso von der Erlösung, die dieses Gericht für sie mit sich bringen sollte. Doch wir hatten im bisherigen Verlauf unserer Predigtreihe schon einiges davon gehört. Das Problem war nur, von der verheißenen Erlösung war weit und breit nichts zu sehen. Kein großes Licht, das in der Finsternis aufleuchtet. Kein wunderbares Kind. Kein sicherer Felsen. Das blieb bestenfalls eine ferne Hoffnung. Das Gericht dagegen war sehr real. Assyrien war nicht irgendeine ferne Gefahr, die man nur aus dem Fernsehen kannte, sondern die überschwemmte das Land tatsächlich. Die Bedrohung durch die Assyrer war Alltag, war Wirklichkeit geworden. Die Armeen rollten wie eine große Wasserwoge über das Land Kanaan und über das Volk Gottes hinweg. Wie geht Gottes Volk mit so einer Situation um? Und damit meine ich diejenigen, die den Verheißungen Glauben schenken. Für die breite Masse ist das, was Jesaja ankündigt, bedeutungslos. Die sehen nur sich selbst und die Tatsachen um sie herum. Ob das Schreckliche, was sie da erleben, eine Naturkatastrophe ist oder eine Laune der Geschichte oder meinetwegen auch ein Gericht irgendeines Gottes, das ist ihnen egal. Ursachen und Absichten spielen keine Rolle. Es zählt nur das, was man tagtäglich mit eigenen Augen sieht. Aber was ist mit den Glaubenden? Mit denen, die den Verheißungen doch so gern vertrauen würden? Werden die nicht von der schrecklichen Wirklichkeit eingeholt? Wird ihr Glaube nicht von der Realität ins Wanken gebracht und umgestürzt? Sie sehen doch nur Elend. Nur Zerstörung und Vernichtung. Sie müssen mit ansehen, wie alles, was Gott seinem Volk vormals verheißen und geschenkt hatte, in Kanaan, im verheißenen Land, wie das alles im assyrischen Sturm untergeht. Doch von Errettung ist weit und breit nichts zu sehen. Ist das nicht Anlass zu verzweifeln? Hatte Gott denn nicht immer das Gericht und die Erlösung miteinander verknüpft? Ja, das Gericht sehen wir, aber die Erlösung sehen wir nicht. Es waren nicht viele, die sich solche Fragen gestellt haben. Das ist schon immer so gewesen. Es ist immer nur eine kleine Minderheit, die nach Gott fragt, die seinem Wort glauben, die ihm vertrauen möchte und die von der Wirklichkeit ein ums andere Mal zu Boden geschleudert wird. Und gerade an diese Minderheit, an diesen Überrest, richtet sich dieser Abschnitt. Gott wendet sich in seinem Wort an den Überrest in Zion. Der Text ist nicht an Assyrien gerichtet. Nicht Assyrien soll dieses Wort hören, sondern Zion. Und für Zion ist es kein Wort des Gerichts, sondern des Trostes. Die Predigt soll darum unter dem Thema stehen, Zions Trost im Angesicht seiner Feinde. Und ich möchte sie in drei Abschnitte gliedern. Erster Abschnitt, kurze Titel, Zions Angst. Zweiter Abschnitt, Gottes Absicht. Und dritter Abschnitt, Zions Trost. Zions Angst, Gottes Absicht und Zions Trost. Wir hatten beim vorigen Mal davon gelesen, mit welcher Strenge, mit welcher Unerbittlichkeit Gott in seinem Zorn zum Gericht über sein Volk schreitet. Die Liste der Anklagen, die wir wieder lesen mussten, ist lang. Und wir hatten auch die Frage gehört, die Gott seinem Volk stellt. In Jesaja 10, Vers 3. Was wollt ihr tun am Tag der Rechenschaft? Und wenn der Sturm hereinbricht, der von Ferne kommt? Ja, der Sturm kommt. Er ist schon unterwegs. Aber Gott hält nicht persönlich Gericht, sondern er gebraucht ein Mittel. Und dieses Mittel ist das Volk und das Heer der Assyrer. Schon bei früheren Gelegenheiten war das angekündigt worden. Erinnern wir uns, was wir in Kapitel 5 gelesen haben. Und der Herr wird für die Heiden in der Ferne ein Kriegsbanner aufrichten und ein Volk vom Ende der Erde herbeipfeifen. Und siehe, es wird schnell und eilends kommen. Oder auch etwas genauer, Kapitel 7. Denn es wird geschehen an jenem Tag, da wird der Herr die Biene im Land Assyrien herbeipfeifen. Zu jener Zeit wird der Herr durch das gemietete Schermesser von jenseits des Euphratstromes, nämlich durch den König von Assyrien, das Haupt und das Haar an den Beinen, ja auch den Bart abrasieren. Warum kommen die Assyrer? Weil der Herr sie herbeigepfiffen hat. Was heißt das? Müssen wir daraus schließen, die Assyrer hätten in irgendeiner Weise einen Ruf Gottes gehört und leisten dem nun Folge? Das ist ganz und gar nicht der Fall. Die Assyrer kennen Gott nicht. Sein Ratschluss ist ihnen völlig gleichgültig. Sie kommen aus eigenem Antrieb. Es gibt keine Übereinstimmung zwischen dem Willen Gottes und dem Willen der Assyrer. Das verrät uns der eben gelesene Abschnitt, Vers 7, wo wir lesen, aber er meint es nicht so. Das heißt, der Assyrer hat nicht die gleiche Absicht wie Gott. Er meint es nicht so und sein Herz denkt nicht so wie Gott, sondern er nimmt sich vor, Völker umzubringen und auszurotten, und zwar nicht wenige. Das ist ihr Vorhaben, Völker auszurotten. Das gilt für Israel und Juda, wie für alle anderen Völker, wie aus dem nächsten Vers hervorgeht. Es ist schon eine bittere Ironie, dass Israel gerade in dem Moment, als sie der Welt völlig gleichförmig geworden sind und sich in ihrem Götzendienst und Unglauben fast nicht mehr von anderen unterscheiden, dass sie gerade da zur Beute eben dieser Welt werden. Und doch gelten sie in gewisser Weise immer noch als das Volk Gottes, auch für Assyrien. Und das stachelt die Assyrer zusätzlich an. Die Feindschaft gegen Gott und sein Volk, auch wenn von diesem Volk äußerlich nicht mehr viel übrig ist, ist immer ein Antrieb für die Welt, natürlich auch und vor allem für den Satan. Das war von Anfang an so, ist bis heute nicht anders. Auch in vermeintlich unschuldigen Reden finden wir einen Anklang daran. Denken wir zum Beispiel daran, wie aus einer gewissen Richtung die Europäische Union zuweilen als angeblicher Christenclub verspottet wird. Ausgerechnet diese EU. Das ist doch schon sehr bizarr. Aber so wie es damals auch war. Israel und Juda pflegten wohl noch ein paar äußerliche Traditionen, die an den Bund mit Gott erinnerten. Aber im Grunde waren sie geistlich tot. Trotzdem bewahrte sie das nicht davor, zum Ziel für den Satan und die Welt zu werden. Denn es stand ja immer noch die alte Verheißung im Raum. Aus dem Samen Abrahams, aus dem Stamm Juda, aus dem Haus Davids wird der Erlöser kommen. Assyrien mochte das vielleicht im Detail gar nicht wissen, aber der Satan wusste das. Der wusste seit dem Fall im Garten Eden ganz genau, dass seine Zeit langsam aber sicher ablief und er sich beeilen musste, wenn er Gottes Plan noch irgendwie vereiteln wollte. Natürlich war das von Anfang an ein hoffnungsloses Unterfangen, aber dennoch versuchte er es immer wieder. Und da kommen die Assyrer hier gerade recht. Aber bleiben wir nicht bei den Assyrern stehen. Die Assyrer sind nicht die Ersten und auch nicht die Letzten, Die Assyrer folgen die Babylonier, dann die Meder und Perser, dann die Griechen und schließlich die Römer. Und wen wollen wir als heutige Mächte nennen? Sie alle strecken ihre Hand nach dem Volk Gottes aus. Und das ist die Wirklichkeit. Das Nordreich wird erobert und zerstört. Das Südreich unterjocht und tributpflichtig. Die Welt überschwemmt die Kirche und fordert ihren Tribut. Nur Jerusalem und der Berg Zion sind noch unbesetzt geblieben. Und deswegen ist dieses Zion das Symbol für den kleinen Überrest. Für diesen Überrest, der inmitten der Flut stehen geblieben ist. Das ist wirklich eine beängstigende Situation. Diese kleine Schar der Gläubigen sieht sich dieser gewaltigen Übermacht gegenüber. Aber einen Ausweg sehen sie nicht. In dieser verzweifelten Situation sind die Worte in unserem Abschnitt für dieses zusammengeschrumpfte Völkchen Gottes ein großer Trost. Denn während es äußerlich so scheint, als wäre das Volk Gottes der assyrischen Flut hilflos ausgeliefert, hören Sie doch hier Erstaunliches. Nicht nur, dass der Herr selbst die Assyrer als Mittel zum Gericht herbeigerufen hat, das allein ist noch kein Trost, sondern dass dieser schreckliche Feind ein Werkzeug in der Hand Gottes ist. Ein Werkzeug, das er nicht nur in Richtung Israel geschleudert hat, sondern das er immer noch fest in der Hand hält. Und dieses Werkzeug dient ihm dazu, sein Werk auszuführen. Das heißt doch nichts anderes, als dass der Feind in sich machtlos ist. Was kann eine Axt ausrichten, die in der Ecke steht? Nichts. Erst wenn man sie in die Hand nimmt, wird sie zum wirksamen Werkzeug und mitunter auch zur gefährlichen Waffe. So ist es mit den Assyrern. So ist es seit jeher mit allen Mächten, die in ihrer eigenen Bosheit Gottes Volk bedrängen. Gott hält sie in der Hand und benutzt sie zu einem ganz bestimmten Zweck. Bereits im Garten Eden war das so. Während der Satan den Menschen verführte, um Gottes Bund mit ihm zu vereiteln, gebrauchte Gott diesen Fall des Menschen, um eine noch viel bessere Ordnung, einen unverbrüchlichen Bund mit seinem erwählten Volk in Christus zu verwirklichen. Oder denken wir an den Pharao in Ägypten. Der unterdrückte die Israeliten, um mit ihnen, vielleicht unbewusst, auch den verheißenen Samen Abrahams auszulöschen. Doch Gott verfolgte dabei einen ganz anderen Plan. Er verhärtete das Herz des Pharao, um an Ägypten sein furchtbares Gericht zu vollziehen und Israel in die Freiheit zu führen. Und denken wir natürlich auch an Golgatha. Da hat sich die ganze gottlose Welt versammelt. Die römische Obrigkeit, die judäischen Statthalter und Ersatzkönige, die religiösen Führer, die Pharisäer und auch das ganze Volk, das lieber einem Verbrecher die Freiheit schenkte, als dem unschuldigen Sohn Gottes. Während die alle sich unter Anstiftung des Satans verschworen hatten, um den Christus zu kreuzigen und so Gottes Heilsplan endgültig zu durchkreuzen, gebrauchte Gott sie nur als Werkzeuge, gerade um seinen Sohn in den Tod zu schicken, um so seinem Volk das Heil zu erwerben. Gott gebraucht Menschen, Völker, Mächte als Werkzeuge, um seinen ewigen und unveränderlichen Ratschluss zu verwirklichen. Und dabei dient jedes Werkzeug einem ganz bestimmten Zweck, wie auch in der Wirklichkeit. Mit einer Säge kann man sich schlecht Butter aufs Brot schmieren. Man kann aber sehr wohl einen Baumstamm oder ein Brett zerteilen. Es ist kein Zufall, dass der Herr die Assyrer in seiner ja doch ziemlich sarkastischen Anklage ausgerechnet mit Axt und Säge und Stock vergleicht. Nicht? Vers 15. Rühmt sich auch die Axt gegen den, der damit haut? Oder brüstet sich die Säge gegen den, der sie führt? Als ob der Stock den schwänge, der ihn aufhebt. Als ob die Rute den erhöbe, der kein Holz ist. Warum ausgerechnet solche Werkzeuge? Welches Gericht will der Herr durch die Hand der Assyrer an Israel vollziehen? Er will zerhacken. Er will zerteilen. Er will schlagen und züchtigen. Er will das Gottlose in Israel in Stücke hauen. Er will die Unreinheiten abschneiden. Er will die Hochmütigen zu Boden schlagen. Und das, was wirklich Israel ist, nämlich den Überrest, die Tochter Zion, um die frei und unbeschadet aus dem Gericht zu sich zu ziehen. Die große Masse geht unter, der Überrest wird gerade dadurch gerettet. Und wenn das Gericht an Israel vollstreckt ist, ja, dann kommen die Henker selbst an die Reihe. Vers 12. Und es wird geschehen, wenn einst der Herr sein ganzes Werk am Berg Zion und an Jerusalem vollendet hat, nämlich dieses Gericht und die damit einhergehende Erlösung, so will ich Vergeltung üben an der Frucht des überheblichen Herzens des Königs von Assyrien und an dem Trotz seiner hochfahrenden Augen. Das Werk, das der Herr am Berg Zion vollenden will, das ist das, von dem wir eben gesprochen haben. Die Erlösung seines Volkes, des Überrestes von den Gottlosigkeiten ihrer Landsleute. Und dann wendet er sich gegen das Werkzeug, gegen die Assyrer. Das könnte man ja meinen, ach wie ungerecht. Erst lässt er sie seinen Willen ausführen und dann bestraft er sie. Aber erinnern wir uns an das, was wir gerade gesagt haben. Die Assyrer, wie alle anderen, handeln eben nicht gemäß dem Willen Gottes, sondern genau dagegen, gemäß ihrem eigenen sündigen Willen. Sie handeln schuldhaft. Aber mittels dieser ihrer Sünden gebraucht sie Gott doch, um seinen Ratschluss zu verwirklichen. Das entschuldigt die Sünde in keiner Weise. Im Gegenteil. All die bösen Werke lassen das Schuldenkonto der Assyrer weiter anwachsen, bis sie selbst reif für das Gericht sind. Sie haben sich gegen Gott erhoben. Sie haben sich selbst in den Rang Gottes gestellt. Sie haben seine Majestät verachtet. Sie haben sein Volk bedrängt. Seinen Bund beleidigt, sein Gesetz gebrochen. Dafür erhalten sie den verdienten Lohn. Ist das nicht ein großer Trost für Zion? Ist das nicht auch ein großer Trost für uns, für das ganze Volk Gottes? Alle Anfeindungen, alle Rückschläge, alle Verfolgung, aller Niedergang sind keine Laune und bedeuten nicht, dass Gott sein Volk verlassen hätte. Nein, er ist gegenwärtig, sogar in den Feinden. Er regiert über alle Dinge. Er hält auch seine und unsere Feinde fest in seiner Hand, damit sie seinen Willen ausführen, auch wenn sie das selbst gar nicht wollen. Und was ist Gottes Wille? Dass wir gerettet werden. Sein Volk in Christus soll sicher und verlässlich gerettet werden. Denn diese Errettung, die ja völlig unverdient ist, die er allein aus Gnaden schenkt, die erhöht Gottes Ehre gerade darum, um alle Maßen. Und diesem Ziel der höchsten und vollkommenen Ehre Gottes ist alles andere untergeordnet. Und er wendet alle Mittel an, die nötig sind. Und was setzt er nicht alles ein? Die Assyrer, von denen wir heute gelesen haben, die sind ja ein Nichts im Vergleich zu dem größten Einsatz, den Gott in die Schlacht geworfen hat. Seinen eigenen Sohn. Er hat die Mächte der Finsternis so gelenkt, dass sie seinen Sohn töteten. Können wir uns vorstellen, dass Gott sowas tut für uns? Er hat es getan. Nur deswegen sind wir heute hier. Er hat alle Dinge, auch die schrecklichsten und abgründigsten, völlig unter Kontrolle und nutzt und wendet sie zu unserem Besten. Wer zittert da noch vor Assyrien? Was ist denn die Weltmacht Assyrien in der Hand Gottes? Nichts als ein alter Stock, der nach Gebrauch zerbrochen und verbrannt wird. Aber Gottes Volk, das sich so sehr vor diesem Stock gefürchtet hat, das überall nur noch Gericht gesehen hat, das darf wissen, unser Gott meint es gut mit uns. Bei allem Niedergang, den wir mit ansehen, bleibt sein Ratschluss unverrückbar. Vers 21. Ein Überrest wird sich bekehren, der Überrest Jakobs zu dem starken Gott. Erinnert uns das nicht an zwei frühere Stellen im Buch Jesaja? Die Stellen, an denen Jesajas Söhne vorgestellt wurden. Der eine, Kapitel 8, trug den Namen »Bald kommt Plünderung, rasch Raub«. Ja, dieses Gerichtswort ist in die Tat umgesetzt worden. Darüber haben wir mehr als genug gelesen. Das ist für alle offensichtlich. Aber auch der prophetische Name des anderen Sohns sollte sich verwirklichen. Shear Yashub. Ein Überrest wird umkehren. Nur ein Überrest. Die große Masse wird im gerechten Gericht vertilgt. Aber der Überrest wird gerettet. Kanaan geht unter, aber Zion ist in Sicherheit. Zion ist geborgen in Gottes Liebe, die er in seinem Sohn offenbart hat. Er ist der Felsen, der in der Brandung steht. Er ist das Licht, das in der Finsternis leuchtet. Er ist der Wunderbare, der starke Gott, der seinem Volk das Joch von den Schultern nimmt. Deshalb spricht der Herrscher, der Herr der Herrscharen, du mein Volk, das in Zion wohnt, fürchte dich nicht vor Assyrien, das dich mit der Rute schlägt und seinen Stock gegen dich erhebt nach der Weise Ägyptens. Denn nur noch eine ganz kleine Weile, so ist der Grimm vorüber und mein Zorn wendet sich zu ihrer Vernichtung. Amen.